Morgen, ADH. Noch eine kurze Ankündigung. Ich wurde gerade noch informiert, dass aufgrund technischer Probleme das Streaming rüber in den Nebenraum heute noch nicht möglich ist. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Die Mütter mit Baby, die halten es aus hier drin. Ja? Wenn du keine Kinder hast und denkst dir, du musst das Geschrei der Kinder aushalten, dann komm mal in die Rolle einer Mutter, die das Geschrei ihres eigenen Kindes in der Öffentlichkeit ertragen muss. Das ist noch viel schlimmer. Ja, also übrigens mal ein Applaus an alle Mütter, die jetzt gerade da sind und den Raum verlassen. Do we have US Americans here today? Can I see your hands? Any US Americans? I'm going to say something that sounds offensive first, but then it's going to be self-reflexive and critical to ourselves, okay? Wer von euch hat schon mal sich dabei ertappt oder vielleicht auch nicht ertappt und denkt heute das erste Mal drüber nach, über amerikanische Christen so ein bisschen zu lächeln oder so ein bisschen. Wer hat schon mal über Benny Hinns Frisur gegrinst? Also ich auf jeden Fall. Oder wer hat schon mal die Augen verdreht, als er Joel Osteens weiße, wirklich tiefweiße Zähne gesehen hat? Man denkt sich so, ach, die Amis, die sind schon ein bisschen anders. Oder wenn man sich die ein oder andere Veranstaltung anguckt, so einen christlichen Gottesdienst oder Konzert, und man denkt sich einfach, oh, das ist so amerikanisch. Und man denkt sich so, ja, also die Amis, die sind halt total so, also die amerikanischen Christen, die vermischen das Christentum mit ihrer Kultur schon extrem. Schon ziemlich krass. So, aber man selbst, man merkt gar nicht so, dass man selbst extrem krasse blinde Flecken hat. Und vielleicht ein Amerikaner, der in den deutschen Gottesdienst kommt, dem fällt auf, hey, die Deutschen, die vermischen ihre Kultur extrem mit der Botschaft der Bibel. Und man könnte es noch weiter denken, man muss nicht bloß Kulturen vergleichen, die gerade auf unterschiedlichen Kontinenten vertreten sind, sondern man kann auch gucken, hey, die Kultur von heute, unsere Kultur, unser Kontext im Vergleich zur Kultur damals in der Bibel. Würden wir jetzt den Paulus oder Petrus oder Stephanus oder Philippus hier in den Gottesdienst einladen, dann wird vorbeikommen, würde sich wahrscheinlich denken, oh krass, ich bin hier Teil einer ganz besonderen Kultur und die feiern ihren Gottesdienst auf ihre Art und Weise. Das ist was Positives. Wir sind eine Gemeinde, die ganz bewusst sich nicht abgrenzt nur von der Kultur, sondern Teil dieser Kultur sein möchte. Wir sind eine missionale Gemeinde und keine fundamentalistische Gemeinde. Wir wollen die Kultur erreichen, wir wollen die Leute erreichen, indem wir auf sie zugehen. Aber nicht jede kulturelle Übernahme ist was Positives. Und ich möchte, oder was ich auf dem Herzen habe heute auch mit der Message, ist einfach, schon allein, dass ich Message sage, ist bezeichnet, mit der Predigt ist, ich möchte erreichen, dass wir heute offen sind dafür, kulturelle blinde Flecken zu entdecken und wahrzunehmen und wenn Gott möchte, dass wir die verändern, sie anzugehen. Und dafür möchte ich noch kurz vorher beten. Gott, wir preisen dich, wir danken dir dafür, dass du uns gemacht hast, dass du uns in einen Kontext reingestellt hast, in eine Kultur reingestellt hast, dass wir Teil von dieser Kultur sein dürfen. Wir danken dir für dein Wort, das alle Kulturen überdauert, alle Zeiten überdauert, das nicht wankt und nicht wackelt. Und Gott, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst, Heiliger Geist, wirke in uns, Herr, dass wir jetzt nicht einfach nur eine Rede hören oder einen kurzen Kommentar zu deinem Wort, sondern wirklich mach das, was heute hier vorgelesen wird, mach das, was heute hier gesprochen wird, zu deinem Wort für uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen, damit wir hören und verstehen können, was du von uns möchtest, was du uns sagen möchtest. Amen. Wer von euch hat dieses Wochenende Nachrichten gesehen oder war auf einer Nachrichten-Internetseite und hat da ein bisschen sich informiert? Kann ich gerade mal Hände sehen? Okay, dann seid ihr wahrscheinlich alle recht gut informiert, was an diesem Wochenende alles abging. 5-0. Haben die deutschen U21-Spieler verloren, aber das meinte ich gar nicht, sondern was am Freitag passiert ist, und zwar auf einer globalen Ebene. Also wir haben ja schon die letzten Wochen und Monate haben wir uns daran gewöhnt, dass der Islamische Staat, ISIS, eigentlich fast täglich in den Schlagzeilen ist und dieser islamistische Terror ist an der Tagesordnung. Und jetzt am Freitag wurde irgendwie eine neue Dimension erreicht. Ich habe auf der Tagesschau-Homepage gesehen, einen Terroranschlag nach dem anderen. Am Freitagmorgen war das, glaube ich, gab es ein Attentat in Frankreich. Da wurden mehrere Menschen in der Nähe von Lyon in einer Fabrik durch eine Explosion verletzt. Ein Mann mit einer islamistischen Flagge ist auf das Gelände gerannt und hat eine Explosion erzeugt. und hat dann einen Mann enthauptet. Das erste Mal seit dieser Welle, dass auf europäischem Boden ein Mensch enthauptet wurde von ISIS-Anhängern. Dann ebenfalls am Freitag hatten wir ein Attentat in Afrika, in Tunesien, in einem tunesischen Luxushotel. Wer von euch war schon mal in Tunesien im Urlaub? Also schon ein paar. ISIS bekennt sich zu diesem Attentat. Da ist ein Mann an den Strand gegangen und hat einfach Badegäste erschossen. Mindestens 27 Menschen wurden hier getötet, also das ist zumindest der Stand vor zwei Tagen. Ich weiß nicht, ob die Zahl hochgegangen ist. Ne, 37 Tote, Entschuldigung. Und nochmal Freitag gab es einen Bombenanschlag auf eine schiitische Moschee in Kuwait. Auch da ist die ISIS für verantwortlich. Mindestens 27 Menschen wurden hier getötet. Also geht gerade krass was ab. Und im Zusammenhang mit ISIS hören wir nicht nur von solchen Dingen, Überfall auf ein Luxushotel oder Touristenhotel oder Überfall oder Attentat auf eine schiitische Moschee, sondern wir hören immer wieder auch die Horrorgeschichten von Christen, die gekidnappt werden oder sofort hingerichtet werden, christlichen Frauen, die vergewaltigt werden oder getötet werden auf ganz unterschiedliche bestialische Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mich damit ganz schlecht irgendwie identifizieren. Ich kann mich nicht so richtig reinversetzen in die Situation unserer Glaubensgeschwister in Syrien, im Irak oder wo auch immer gerade diese Dinge geschehen. Es ist für mich als deutschen, westeuropäischen Christen, der eigentlich alles hat, unvorstellbar, in so eine Situation zu kommen. Es ist für mich eine unvorstellbare Sache, dass jemand heute mir eine Knarre an die Schläfe hält und sagt, hey, entweder du wieder rufst deinen Glauben an Jesus Christus oder ich erschieße dich. Und es kommt dann ganz schnell, dass man auf so einen Guilt-Trip kommt und man sich denkt, ey, ich würde es nicht schaffen und ich bin ein ganz schlechter Christ und die Christen, die sich da abschlachten lassen, sind gute Christen. Es ist irgendwie ganz fern. Ja, also ich schätze mal, den meisten von euch geht so durch YouTube, durch die Nachrichten, durch verschiedene Bilder und durch verschiedene Filme, kommt es näher an uns ran, weil wir sind starke Mediennutzer und auf einmal sehen wir diese Dinge, also es ist nicht mehr so weit entfernt, wie es vielleicht noch vor 5 Jahren war oder vielleicht vor 2 Jahren, wo man sich das gar nicht richtig vorstellen konnte. Jetzt kann man sich das vorstellen, weil man es schon mal gesehen hat unter Umständen. Aber es ist immer noch diese Grenze zwischen diesem Terror und uns, dieser Bildschirm, der uns trennt von dem, was dort geschieht und von dem, was heute geschieht, hier bei uns in Mannheim. Am Mittwoch hat mich ein alter Freund besucht und der arbeitet in einem Gebiet, das ist nur 30 Kilometer entfernt von ISIS, von der nächsten Provinz, die ISIS-Kämpfer ausgerufen haben. Er ist Entwicklungshelfer in einem Gebiet, das ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht nennen kann, wegen der Aufnahme. Und er hilft als Entwicklungshelfer, Bildung in dieses Gebiet zu bringen und auch den frisch bekehrten Christen, die ehemaligen Muslime, er hilft ihnen dabei, Gemeinde zu bauen und als Gemeinde zu leben. Er bildet junge Pastoren aus. Und auf einmal ist das Thema möglicher Märtyrertod von hinter dem Bildschirm in meinen Garten gesprungen, am letzten Mittwoch. Direkt vor mir saß das Thema in Person eines guten Freundes. Und mein Freund hat zu mir gesagt, natürlich habe ich Angst, aber irgendjemand muss diese Arbeit tun. Die Christen dort brauchen uns. Mein Freund, kann man sagen, hat eine Sache, für die er lebt, nämlich er lebt dafür, um Jesus Christus bekannt zu machen in der muslimischen Welt, um Jesus Christus als Herrn und Erlöser zu proklamieren und Leuten zu helfen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen und die als Christen unter extremer Verfolgung leiden. Ich hatte mit meinem Freund, war eine Frau dabei, die war die letzten 2 Jahre im Gefängnis und hat über 600 Stockhiebe bekommen in diesen Jahren. Eine hochtraumatisierte Frau, die momentan bei meinem Freund und seiner Frau lebt, weil sie auf der Flucht ist. Er lebt für diese Sache, er lebt dafür, dass Jesus Christus Menschen, die verfolgt werden, Menschen, die in Knechtschaft leben, dass diese Menschen Jesus Christus erleben können. Und für diese Sache ist er nicht nur bereit zu leben, sondern für diese Sache ist er auch bereit zu sterben. Und jedes Mal, wenn er in den Flieger steigt und in dieses Gebiet fliegt, dann weiß er, vielleicht werde ich nie wieder zurückkommen. Mein Freund, der hat eine Sache erkannt und diese eine Sache möchte ich als Überschrift über die Predigt heute schreiben. Mein Freund hat erkannt, Gott ist besser als das Leben. Er hat für sich entschieden, mir ist Gott wichtiger und mir ist der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, wichtiger als mein eigenes körperliches Leben. Und ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, nicht diesen Freund, der am Mittwoch in meinem Garten saß, sondern einen Mann, der uns in der Apostelgeschichte begegnet. Und der ist zu derselben Erkenntnis gekommen, der ist zu derselben Entscheidung gekommen, zu sagen, Gott ist besser als mein Leben. Wenn ihr eure Hausaufgaben fleißig gemacht habt, dann habt ihr in der letzten Woche Apostelgeschichte 6 und 7 gelesen. Und da geht es um einen Mann, der heißt Stephanus. Und den möchte ich euch kurz vorstellen. Stephanus war ein hellenistischer Jude, das heißt, er war ein Jude, der aus dem griechisch geprägten Umfeld Israels kam, also er war kein Israeli, sondern vielleicht war er von einer griechischen Insel oder wo auch immer, aus dem hellenistischen Umland. Ihr könnt euch vorstellen, ungefähr wie mich, dunkle Haut, Bart, vielleicht hat er ein bisschen längere Haare gehabt als ich, er war vielleicht 20 Zentimeter kleiner, aber stellt ihn euch vielleicht mal so vor wie mich. Und der war bekannt dafür, das lesen wir zumindest in der Apostelgeschichte, dafür, dass er ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist war. Außerdem lesen wir in Kapitel 6, Vers 8, da wird er als Mann beschrieben, der von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft, also mit Gottes Kraft, erfüllt war. Gnade und Kraft. Außerdem muss er ein ziemlich guter Redner gewesen sein. In Vers 10 steht, seine Gegner konnten gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, nichts ausrichten. Also stellt euch den Stephanus vor, ein ganz durchschnittlicher, hellenistischer, griechisch geprägter Jude, der voll des Heiligen Geistes war, der einen starken Glauben hatte, der ein guter Redner war und der einfach ein krasser Typ eigentlich war, wenn man so über ihn liest. Ihr habt letzte Woche gehört von Wachstum unter Anfechtung. Ihr habt von David gehört, die Geschichte, wie Probleme von außen kamen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Probleme innerhalb der Gemeinde entstehen. Die hellenistischen Judenchristen, die sagen, hey, das ist unfair, die Judaisten, also die jüdischen Christen, deren Witwen, die werden versorgt und unsere Witwen werden nicht versorgt. Und da kommt es zu einem Konflikt innerhalb der Gemeinde und dann sagen die Leiter der Gemeinde, hey, okay, ihr habt recht, wir müssen mehr dafür tun, die Witwen zu versorgen, weil die hatten kein Einkommen. Wir wählen 7 Männer aus, die sich um die Witwen kümmern und die das Essen besorgen und so weiter. Und einer davon war Stephanus. Aber der hat nicht nur gekocht oder das Essen auf Rädern gemacht, sondern er war noch viel vielseitiger. Und da lasst uns bitte gemeinsam in Apostelgeschichte Kapitel 6 und Kapitel 7 einsteigen. Ich werde natürlich nicht den ganzen Text vorlesen, aber wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne die Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 6. Also Stephanus war in Jerusalem und er ist in verschiedene Synagogen gegangen und hat in diesen Synagogen waren Gotteshäuser und Nachbarschaftshäuser zugleich, also ähnlich wie hier, Menschen sind zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern, aber auch einfach um zu grillen vielleicht oder um gemeinsam zu tanzen nach dem Gottesdienst, wer weiß. Also der ist von Nachbarschaftshaus zu Nachbarschaftshaus gegangen und dort war es ganz normal, da gab es dann Schriftlesungen und dann durfte jeder seinen Senf dazugeben, durfte etwas zu der Schriftrolle, die da gerade vorgelesen wurde, sagen. Und das hat auch er gemacht, er ist von Synagoge zu Synagoge gegangen und es ist ganz gut denkbar, dass Paulus in einer dieser Synagogen saß und dem Stephanus zugehört hat, wie er die christliche Botschaft vom Leben, vom Tod, von der Auferstehung Jesu Christi erzählt hat. Und Paulus sitzt da drin und denkt sich, was ist hier kaputt? Was ist das für ein Typ? Er ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Stephanus da sagt. Und einige Synagogen, also die Menschen, die in den Synagogen waren, hatten tatsächlich ein starkes Problem mit Stephanus und seiner Lehre. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Apostelgeschichte 6, die Verse 9 und 10. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, gegen Stephanus, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagogen fingen Streitgespräche mit Stephanus an, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Also Stephanus predigt da, die beschweren sich, Stephanus stellt sich den Fragen und diskutiert mit den Mitgliedern der Synagoge, und sie können nichts ausrichten gegen Stephanus. Und weil sie gegen Stephanus nichts ausrichten konnten, aber trotzdem ein Problem damit hatten, was er da gelehrt hat, haben sie Typen angestiftet, die als falsche Zeugen auftreten gegen Stephanus. Lesen wir weiter in Kapitel 6, die Verse 11 bis 12. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Also der Hohe Rat war so eine jüdische Institution, wo Fragen der Religion und des gesellschaftlichen Lebens verhandelt wurden. Und Stephanus wird hier der Prozess gemacht. Das ist übrigens mittlerweile der dritte Prozess, den in der kurzen Kirchengeschichte wir schon sehen. Also die ersten zwei Prozesse haben wir in der Apostelgeschichte schon gelesen. Und jetzt ist der dritte Prozess, aber der ist ganz anders. Man kann es nicht einfach denken, ja, es ist jetzt nochmal ein Prozess, ja, wie halt schon davor. Der ist aus verschiedenen Gründen ganz anders. Das erste ist, zum ersten Mal kommt der Widerstand gegen die christliche Gemeinde nicht von den jüdischen Behörden, nicht von den Chefs, sondern dieser Widerstand kommt aus dem Volk heraus. Wir haben gelesen, dass in Apostelgeschichte 2 es noch so war, dass die Gemeinde total angesehen war und Gunst hatte im Volk. Mittlerweile, hier haben wir einen Wendepunkt. Hier ist auf einmal so die Stimmung am Kippen im Volk. Und zweitens ist dieser Prozess nochmal anders, weil er diesmal um Leben und Tod geht. Ihr erinnert euch vielleicht an das, was David letzte Woche vorgelesen hat. Da wurden die halt mal geschlagen und dann war es okay, wurden sie entlassen. Aber hier war der Vorwurf ein ganz anderer als, hey, ihr predigt den Namen Jesus, hört mal bitte auf damit, weil uns nervt das. Hier war der Vorwurf Gotteslästerung, Lästerung Moses, Ablehnung des Tempels, Ablehnung des Gesetzes, das von Gott kommt. Und all das war ein Fall für die Todesstrafe. Also für Stephanus ging es hier um viel mehr als einfach nur ein paar Stockhiebe abzubekommen. Bei Stephanus in diesem Prozess war klar, hier geht es um alles oder nichts. Hier geht es um Leben und Tod. Und Stephanus war klar, wenn mir hier jemand fälschlicherweise Gotteslästerung vorwirft, dann läuft das auf eine Steinigung hinaus. So, also Stephanus steht vor dem Hohen Rat und ihm werden die Anklagepunkte vorgelesen bzw. vorgetragen, falsche Zeugen treten auf und jetzt reagiert Stephanus. Und wir kommen ins Kapitel 7, wo Stephanus eine Predigt hält. Und zwar die längste aufgezeichnete Predigt, die wir in der Apostelgeschichte haben. Oder die in der Apostelgeschichte längste Aufzeichnung einer Predigt. Und hier ist ganz interessant, Stephanus lässt sich Zeit. Er nimmt sich da Zeit, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so unklug. Aber er macht was, das krass ist. Er wird in dieser Predigt vom Angeklagten zum Ankläger. Er äußert sich zu der Anklage, die gegen ihn gesprochen wurde, und er wird zum Ankläger derer, die ihn anklagen. Stephanus stellt die Geschichte Israels detailliert dar, von Abraham bis zur aktuellen Zeit, und er betont dabei zwei Hauptpunkte. Der erste Hauptpunkt ist, Gott ist souverän, er erwählt, wen er will, auch über die Grenzen Israels, über die Grenzen des Judaismus hinaus. Also er stellt Gott als den erwählenden Gott dar, der gnädig aus freiem Willen erwählt. Stephanus erklärt den Juden vor dem Hohen Rat, hey, Gott lässt sich nicht in eine Box packen, Gott lässt sich nicht irgendwie limitieren, sondern Gott handelt so, wie er möchte, und er erwählt Menschen, die er möchte. Angefangen von Abraham über Mose und andere wichtige Helden der israelischen Geschichte. Das war der erste Punkt, Gott ist souverän, er erwählt, wen er will. Und der zweite Punkt, den er betont hat in seiner Predigt, war, der Widerstand der Juden gegen diesen freien Willen Gottes. Also er erklärt erstmal, hey, Gott ist frei, Gott ist allmächtig, Gott ist gnädig, Gottes Wille zählt, aber ihr seid von Anfang an immer gegen das Wirken Gottes vorgegangen. Und das war für die Juden, die versucht haben, Gottes Willen zu tun, extrem offensive, was ist das deutsche Wort dafür? Anstößig. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 7, 51 bis 53. Das ist ein langes Kapitel. Also Stephanus sagt zu den Anklägern, aber ihr lasst euch ja nicht belehren, fuhr Stephanus fort, unbeschnitten seid ihr, unbeschnitten an euren Herzen und taub für Gottes Reden. Immerfort widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren. Ihr seid nicht besser als sie. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten ankündigten, und den Gerechten selbst, in Klammer Jesus, habt ihr, die ihr jetzt zuhört, verraten und ermordet. Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Und hier findet die Geduld der Zuhörer ein ziemlich abruptes Ende. Und es geht weiter, Verse 54 bis 60. Als Stephanus das gesagt hatte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. In einer anderen Übersetzung heißt es, sie haben die Zähne geknirscht gegen ihn. Also die waren extrem angepisst. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Zitat, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus, Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Und er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Also Stephanus ist der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, der erste Mensch, der stirbt für seinen Glauben. Das Wort Martys, was ins Deutsche mit Märtyrer übersetzt wird, heißt eigentlich wörtlich Zeuge. Martys ist entweder Märtyrer oder Zeuge. Und ich möchte euch erinnern an die erste Predigt unserer Predigtreihe, wo wir über den Kernvers der Apostelgeschichte gesprochen haben, eine Aussage Jesu in Apostelgeschichte 1, Vers 18, nee, Vers 8, Entschuldigung, da sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen, meine Martys, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Mit der Geschichte von Stephanus klingt diese Aussage sehr viel weniger attraktiv, als sie klang am Anfang unserer Predigtreihe. Ihr werdet meine Märtyrer sein, in Jerusalem, in Judäa, Samaria, bis ans Ende der Erde. Und Stephanus erlebt hier, was Jesus vorhergesagt hat. Es sind schon vorher Zeugen aufgetreten, aber hier haben wir den ersten, der bis zum Ende bezeugt hat. Heavy stuff, okay? Was können wir als postmoderne deutsche Großstadtchristen jetzt da rausziehen? Von diesem hellenistischen Juden Stephanus lernen. Was können wir mitnehmen? Von diesem Mann, der davon überzeugt war, dass Gott besser ist als das Leben. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf drei Punkte lenken, also natürlich drei, ne, die wir in dieser Geschichte für uns finden können. Und diese drei Punkte sind, das werden auch die drei Punkte jetzt des Inputs sein. Das war alles jetzt übrigens Einleitung. Erstens, Stephanus war Jesusmäßig drauf. Zweitens, Stephanus hatte seine Prioritätenliste gut sortiert. Und drittens, Stephanus war nie allein. Das sind die drei Punkte. Und einfach der Logik wegen möchte ich gerne mit dem ersten beginnen. Stephanus war Jesusmäßig drauf. Ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen aufgefallen ist, als ihr Apostelgeschichte 6 und 7 gelesen habt. Es gibt ganz krasse Parallelen zwischen Stephanus Leben und Tod und zwischen Jesu Leben und Tod. Stephanus und Jesus sind sehr, sehr ähnlich in ihrem Leben und ihrem Tod. Stephanus war in dem Sinne sehr Jesusmäßig drauf. Also Stephanus zum Beispiel wurde von falschen Zeugen angeklagt. Jesus wurde von falschen Zeugen angeklagt. Oder Stephanus betete für seine Mörder in dem Moment, in dem er umgebracht wurde. Er sagte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und Jesus betete für seine Mörder, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 22, Vers 34. Stephanus hat nicht versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Jesus hat nicht versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Stephanus starb für Sünden, die er nicht getan hatte. Jesus starb für Sünden, die er nicht getan hatte. Wir sehen, sowohl für Stephanus als auch für Jesus, für beide Männer, war Gott besser als das Leben. Als ich die Geschichte durchgelesen habe, war ich einfach zuallererst erinnert daran, was Jesus getan hat für uns am Kreuz. Und da möchte ich einfach kurz unsere Aufmerksamkeit drauf lenken. Die persönliche Geschichte des Stephanus ist eigentlich eine sehr gute Erinnerung an die Heilsgeschichte Gottes mit uns allen. Also wir lesen in der Bibel, Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch, um stellvertretend für dich und mich am Kreuz zu sterben, um am Kreuz unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünde zu tragen, damit wir ewiges Leben empfangen können. Jesus geht ans Kreuz und stirbt am Kreuz, um die Sünde, um die Macht der Sünde über unserem Leben zu zerbrechen. Jesus Christus steht am dritten Tage auf von den Toten und zeigt damit, ich habe den Tod besiegt und ich gebe euch ewiges Leben. In der Bibel lesen wir, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, um für uns den Weg zu öffnen zu Gott. Wir können durch Jesus Christus aus Gnade, durch Glauben an Jesus Christus, können wir gerecht stehen vor Gott. Die Sünde steht nicht mehr zwischen uns und Gott. Wir werden zu adoptierten, geliebten Kindern Gottes und wir bekommen eine neue Identität, wir bekommen einen neuen Anfang, wir werden neu geboren und bekommen das ewige Leben. Ich finde es einfach extrem schön, das zu wiederholen, weil es einfach die schönste Botschaft überhaupt ist. Wenn du Christ bist, dann gilt es für dich. Und wenn du nicht Christ bist, gilt es auch für dich. Jesus Christus ist gestorben vor 2000 Jahren, damit, ob du jetzt Christ bist, Buddhist bist, Atheist bist, du ewiges Leben empfangen kannst. Also Jesus ist eigentlich, wenn man das so sagen könnte, der bessere Stephanus. Ja? Wir haben Stephanus, wir haben Jesus, die sind sehr parallel. Jesus ist der bessere Stephanus. Der hat sein Leben aufgegeben, nicht nur um Gott zu ehren, sondern er hat noch ein weiteres Ziel verfolgt, nämlich damit wir Leben empfangen können. Das ist das, was Jesus noch als Schippe obendrauf legt. Die Bibel sagt, alles, was nötig ist für deine Rettung, ist schon vor 2000 Jahren geschehen. Du kannst und musst und sollst keine Selbstrettungsprojekte mehr durchziehen, weil Jesus es schon getan hat. Der einzige Part, der dir zukommt in deiner Rettung, der steht in Römer 10, Vers 10. Da schreibt Paulus, von dem wir eben noch gehört haben übrigens, dass er voll okay damit war, dass Stephanus gesteinigt wurde für den christlichen Glauben. Später schreibt Paulus, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man immer fleißig Bibel liest, immer fleißig betet, immer fleißig Omas über die Straße hilft. Nein, das hat er nicht geschrieben. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, ob du noch kein Christ bist oder Christ bist. Ich lade dich einfach ein, deine Ohren, dein Herz zu öffnen für diese Botschaft, für das Evangelium, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist, damit du ohne Barriere zwischen dir und Gott zu Gott kommen kannst, deinem Vater, der dich annimmt. Ich möchte dich einladen, heute Morgen Glauben zu empfangen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen Glauben als Gnadengeschenk zu empfangen, ob Christ oder nicht Christ. Lass dich heute neu beschenken mit der Erkenntnis, dass Jesus Christus alles schon vollbracht hat und du nichts hinzufügen kannst, außer es anzunehmen. Und ich möchte dich einladen, ob Christ oder nicht Christ, heute Morgen zu bekennen, dass du ein Sünder bist, dass du ohne Jesu Gnade verloren wärst und dass du ihn brauchst, jeden Tag deines Lebens. Okay, das ist der erste Punkt. Stephanus war Jesus-mäßig drauf, Jesus-mäßig, ah, da war was. Jesus ist absolut genial. Zweiter Punkt, Stephanus hatte seine Prioritätenliste gut sortiert. Es gibt zwei Wörter, die uns in unserer Gesellschaft extrem wichtig sind. Das erste Wort ist Prioritäten oder To-Do-Listen. Und das zweite Wort ist Work-Life-Balance. Okay? Und das sind wichtige Themen. Also wenn ich Coaching-Gespräche führe mit unseren Hausgruppenleitern oder wenn wir über etwas sprechen, Herausforderungen unseres Alltags, dann geht es meistens um Work-Life-Balance, um To-Do-Listen, um Prioritäten. Das sind wichtige Themen. Ich würde sagen, Stephanus ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie eine christliche Prioritätenliste aussehen kann. Also Stephanus sagt, Gott ist besser als das Leben. Wir sehen in der Geschichte, die wir heute gehört haben, statt seinen Glauben zu leugnen, statt sein Leben retten zu wollen, ging Stephanus für seinen Glauben in den Tod. Ich habe eine These, die ist überhaupt nicht steil, die ist sehr, sehr leicht zu halten. Meine These ist, Stephanus war nicht nur ein Pflichterfüller. Ich glaube, der Stephanus, der hat sich irgendwann bekehrt, ist dann Teil der Gemeinde geworden, was übrigens ein wichtiger Schritt ist, nachdem du dich bekehrt hast, hat sich taufen lassen und dann ist er in die Gottesdienste gegangen und hat die Botschaft gehört, die wir heute als die Bibel aufgeschrieben haben. Und ich würde einfach mal die These äußern, Stephanus war kein einfacher Pflichterfüller. Stellt euch das vor. Tägliche Bibellese, Haken dran. Tägliche Fürbitte, Haken dran. Zehnten für die Gemeinde zahlen, Haken dran. Hausgruppenbesuch, Haken dran. Möglichst keine Internetpornos ansehen, Haken dran. Alte Oma über die Straße helfen, Haken dran. Leben für Gott hingeben, lieber nicht. Das wäre total unklug, weil wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich die nächsten 20 Jahre meines Lebens gar nicht mehr Zeit, Gottes Reich zu bauen. Das wäre eine organisatorische und planerische Fehlleistung. Wenn ich jetzt sterben würde, wäre das ganz ungut für die Gemeinde und für die Welt um mich herum. Das würden Pflichterfüller sagen. Jemand, der sagt, okay, Christsein heißt Pflichten erfüllen. Haken dran, guter Christ, Bibel zu, schön ausruhen. Ich glaube, dass Stephanus mehr war als ein Pflichterfüller. Ich glaube, dass er verliebt war in Gott. Ich glaube, dass Stephanus eine Leidenschaft hatte, eine extravagante Liebe für Gott und die hat ihn vom Pflichterfüller zum Weltbeweger gemacht. Wäre nur ein Pflichterfüller, wäre er ein Pflichterfüller. Aber mit diesem Zusatz, dass er eine Leidenschaft hatte für Gott, dass er eine leidenschaftliche Liebe, eine extravagante Liebe hatte für Jesus Christus, hat es ihn zum Weltbeweger gemacht, der bereit war, für seinen Glauben zu sterben. Das wertvollste Gut, das Stephanus hatte, war nicht sein Leben, sein Wohlergehen, seine Gesundheit, sein Bankkonto, das es damals noch gar nicht gab. Sein größtes Gut war Gott selbst. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dich selbst zu hinterfragen, was ist mein größtes Gut? Ab welchem Punkt fange ich an, Gott anzuklagen? Wenn es mir länger als einer Woche nicht gut geht? Wenn ich vielleicht gerade finanzielle Nöte habe? Wo fängst du an, gegen Gott zu rebellieren? Ich möchte es illustrieren mit einem anderen Menschen aus der Bibel. Ich finde, Stephanus war so ein bisschen wie Abraham. Der wird ja auch erwähnt in der Predigt vom Stephanus. In 1. Mose 12, Vers 8, da steht Folgendes. Abraham schlug sein Zelt auf und baute dort dem Herrn einen Altar. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf ein Detail lenken. Also Abraham, für alle, die ihn nicht kennen, ist der Erzvater unseres Glaubens und auch des jüdischen Glaubens. Und der wurde gerufen von Gott aus einem fremden Land in das gelobte Land. Und er hat lange Zeit seines Lebens als Nomade, also als ein Reisender gelebt. Das heißt, er hat immer sein ganzes Hab und Gut auf Lasttiere gepackt, seine Zelte auf Lasttiere gepackt, seine Familie mitgenommen, ist von A nach B gereist. Also eigentlich ein jahrelanger Campingurlaub, ja? Bloß ohne Spaß. Also vielleicht hatten die auch Spaß, aber nicht so, wie wir uns Campingurlaub vorstellen. Also er hat eine lange Zeit im Zelt gelebt, okay? Und wenn er von A nach B gewandert ist, dann hat er sein Zelt eben erst abgebaut und dann wieder aufgebaut. Und immer wo er blieb, da hat er sein Zelt aus Stoff aufgebaut, aufgeschlagen, aber dann hat er was anderes gemacht. Dann hat er Steine, schwere Steine geschleppt und hat einen Altar gebaut. Seht den Unterschied zwischen ein Stoffzelt aufzuschlagen und einen Steinaltar zu bauen. Stoffzelt aufschlagen, schwupp, kriege ich hin. Ja? Steinaltar bauen, kriege ich auch hin, aber ist sehr viel anstrengender. Ist sehr viel mehr Arbeit, ist sehr viel mehr, sagen wir einfach mal, Abraham hätte sich das doch sparen können. Ja? Stellst halt so einen Stein dahin. Das ist jetzt ein Altar. Nein, der hat Steine geschleppt und Steinhaufen gebaut. Und ich finde, in diesem Umstand ist Abrahams Leben ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Stephanus gelebt hat. Und ich finde auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir als Christen, als gesunde Christen, gesunde Prioritätenlisten bauen können. Unser Zelt schlagen wir auf. Für Gott bauen wir einen Altar. Ich möchte euch aus einem Flyer vorlesen von der Imkerei Hagemeyer. Das ist jetzt kostenlose Schleichwerbung. Die findet man in Zwingenberg. Also das heißt, Sepp, wenn du heute noch Honig möchtest, kannst du mal einen Termin machen. Und da geht es um Bienenhonig, eine Infoflyer. Und da steht Folgendes. Bis zu 80.000 Bienen leben in einem Bienenstock. Die einzelne Arbeitsbiene hat ein sehr geregeltes Leben. Nach ihrer Geburt, in Anführungsstrichen, sie schlüpft nämlich nur aus einer Zelle in den Bienenwaben, ist sie die ersten Wochen ihres Lebens im Innendienst tätig. So, das ist schon mal recht tough. Ja? Also, wirst geboren, erst mal ein paar Wochen Innendienst im Bau. Ja? Unsere Jungbiene, also sie sprechen von unsere, weil es ja die Imkerei, ne? Unsere Jungbiene baut neue Waben, füttert ihre heranwachsenden Schwestern und hält den Stock sauber. Den gefährlichen Außendienst verrichtet sie erst in den letzten Wochen ihres Lebens. Sprich also die nächsten Wochen dann. Ja? Also, im Hochsommer, wenn der Honig fließt, ist die Arbeit der Trachtbienen so hart, dass sie höchstens 4 bis 6 Wochen alt werden. Am Ende ihrer Sammeltätigkeit haben sie oft ihre ganze Behaarung verloren und ihre Flügel sind ausgefranst. So ein Flyer kann man nur als Imkerei rausgeben, wenn es darum geht, dass du einen Job anbietest für Menschen. Ja? Stell dir mal vor, du machst so einen Werbeflyer. Ja, bei uns, wir beuten alle aus und am Ende sterbt ihr. Und ich finde, was hier in dem Flyer steht, ist zwar herausfordernd, aber trotzdem ein extrem interessantes Bild auch für unser Leben als Christen. Wichtig, was ich nicht sagen möchte. Okay? Als Christen musst du nicht dich tot arbeiten und dich so fertig machen, dass du möglichst früh stirbst. Das möchte ich damit nicht sagen. Liebe Hausgruppenmitglieder, diskutiert darüber nicht in dieser Woche. Darum geht es nicht. Ich glaube, dass die Bibel uns klar lehrt, dass Gott von uns möchte, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Leben, mit unseren Ressourcen umgehen sollen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott lehrt, dass wir den Sabbat halten sollen zum Beispiel, dass wir ruhen sollen. Ich glaube, dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der Ruhe schenkt und der Ruhe gebietet. Okay? Also darum geht es uns nicht. Wir sind Fans des biblischen Gottes. Wir sind uns alle einig in diesem Punkt. Aber, und hier möchte ich einfach mal ein Aber mit einer Frage anhängen. Kann es vielleicht sein, dass wir manchmal Gefahr laufen, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, als westeuropäische, deutsche, postmoderne Christen in einer großen Stadt? Ist es möglich, dass wir hier einen kulturellen blinden Fleck haben? Kann es sein, das ist eine rhetorische Frage, ich bin davon überzeugt, dass es genauso ist, dass wir in unserer Kultur ganz oft verwechseln postmoderne Wellness, Spiritualität und christlicher Glaube. Ich stelle nur die Frage. Gottes größter Wunsch ist, dass du lächelst. Habe ich so in der Predigt gehört. Gottes größter Wunsch ist, dass es dir immer gut geht. Kann es sein, dass wir die Bibel und unsere Wellness-Spiritualität, die in unserer Kultur gelebt wird, manchmal verwechseln. Ich möchte ein paar Worte loswerden, die Jesus gesagt hat. In Matthäus 16 sagt er Folgendes. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Oder der verleugnet sich selbst, heißt in einer anderen Übersetzung. Sondern muss sein Kreuz, das Werkzeug seiner Hinrichtung, täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und in Matthäus 6 sagt Jesus, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, die ist nicht rhetorisch, die ist jetzt wirklich ernst gemeint. Wie steht's mit dir? Wofür lebst du? Ich glaube, es ist relativ müßig, die Frage zu stellen, für uns in unserem Kontext, wofür bist du bereit zu sterben? Weil ganz ehrlich, das ist so fern von uns, diese Situation. Sie kommt immer näher, aber immer noch ist es irgendwie eine schwere Frage. Aber die Frage, die man stellen kann, ist, wofür lebst du? Und diese Frage möchte ich, dass du sie dir heute stellst. Und zwar jetzt nicht einfach beantwortest, wie du sie in der Hausgruppe beantworten würdest. Ja? Führ dich nicht selbst in das Licht, sondern hinterfrage wirklich, wofür lebe ich? Willst du vor allem dein Zelt bauen oder willst du Altäre für Gott bauen? Willst du deine Flügel pflegen, um dann möglichst mit schönen Flügeln zu sterben? Oder willst du Gott dienen und dabei vielleicht die Haare verlieren und deine Flügel verfranzen? Willst du dich dein Leben lang nur um dich selbst drehen oder möchtest du dein Leben lang dich um den einen drehen, der es wirklich wert ist, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn? Frag dich selbst, möchtest du möglichst viele Schätze in dieser Welt sammeln oder möchtest du möglichst viele Schätze in der zukünftigen Welt sammeln? Ich möchte euch heute Morgen einladen, mehr zu sein als Pflichterfüller. Ich lade dich ein, sei mehr als ein Pflichterfüller. Bei HDH geht es nicht darum, dass du einfach dich nur schön an die Regeln hältst, dich brav benimmst, schön nett bist und dann bist du so ein guter Christ wie wir alle zusammen. Und dann können wir uns alle freuen. Darum geht es uns nicht. Sei mehr als ein Pflichterfüller. Sei mehr, liebe Schwaben, es tut mir leid, sei mehr als ein Häuslebauer. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, nix, wie heißt nix, Butterbrot, nix Schnitzelkaue, heißt doch, gell? Sei mehr als ein Häuslebauer und sei auch mehr als ein Flügelpfleger. Wir Christen können uns überhäufen mit Büchern, mit Videos, mit Predigten, die einfach nur eine Aussage haben. Ich muss einen Daumen runternehmen. Nur eine Aussage haben. Gott möchte, dass deine Flügel schön sind und dass du schön stirbst. Und dann wirst du in alle Ewigkeit schöne Flügel haben. Gib mir Geld. Also so in die Richtung, ja. Und vielleicht geht es bei dir heute noch nicht oder auch morgen noch nicht und vielleicht im nächsten Jahr noch nicht um Leben und Tod. Vielleicht geht es bei dir einfach nur um die Frage Dienst oder Strandbad. Vielleicht geht es für dich in dieser Woche einfach nur um die Frage Feierabend, Pilz oder Krisengespräch. Vielleicht geht es in den nächsten Wochen für dich vor allem um die Frage Chillen oder Gebet. Vielleicht geht es einfach um die Frage Freizeit oder Hausgruppe. Recht haben oder trotzdem vergeben, obwohl ich Recht habe. Wir müssen uns nicht abschlachten lassen, treue Jesus-Nachfolger zu sein. Aber wir müssen die Sache ernster nehmen, als einfach nur Pflichterfüller zu sein, die versuchen, ein schönes, sauberes, vorbildliches, einfach nur segenserfülltes und ungestresstes Leben zu führen. Ich möchte euch einladen, Weltbeweger zu sein wie Stephanus. Das heißt, von Gottes Gnade war er geleitet und mit seiner Kraft, mit Gottes Kraft erfüllt. Ein Leben lebt, das ruft, das ohne überhaupt Worte sprechen lassen zu müssen, das Leben, das ruft, Gott ist besser als das Leben. Ich finde es sehr herausfordernd. Also ich stehe ja nicht hier oben als der, der es schon geschafft hat und euch erzählt, wie es geht, sondern ich finde es mindestens genauso herausfordernd wie ihr. Bloß, dass ich mich hier jetzt nicht sehen muss, das ist vielleicht mein Vorteil. Wichtig ist, dass wir hier nicht enden, sondern was in unserer Geschichte hier noch zu lesen ist, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar Stephanus war nicht allein. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber in der ganzen Geschichte von der Anklage über den Prozess, über die Steinigung des Stephanus, hat einer nicht eingegriffen und es war Gott. Und eigenartigerweise wird trotzdem diese Geschichte nicht als Niederlage geschildert von Lukas, sondern sie wird als die Erfüllung des Versprechens Gottes für die Gemeinde und Erfüllung des Rufs auf der Gemeinde dargestellt. Ich weiß nicht, wie oft es dir so geht, dass du sagst, hey Gott, wann greifst du endlich ein? Ich bete schon, ich habe schon so oft gebetet. Ich habe gestern gebetet, ich habe heute gebetet. Und du hast immer noch nicht irgendwas gemacht. Oder vielleicht betest du tatsächlich schon seit 20 Jahren für jemanden. Und du sagst, hey Gott, was soll das? Du greifst einfach nicht ein, was ist los? Stephanus stellt sich zu Gott, er predigt die Wahrheit und als Dankeschön kriegt er so häufig Felsbrocken an den Schädel geworfen, bis er blutüberströmt, mit Brüchen am ganzen Körper stirbt. Vielen Dank auch. Vielen Dank auch. Und die klassische Frage ist, wo war Gott? Wo war Gott, als Stephanus starb? Wo war Gott, als Stephanus Hilfe gebraucht hat? Wo ist Gott in deiner Situation, wo du momentan das Gefühl hast, er lässt dich allein, er hört dich nicht, ihm ist es egal, wie es dir geht? Wo ist dein Gott? Die Antwort, finden wir recht deutlich im Text. Gott war die ganze Zeit mit Stephanus. Von Anfang bis Ende war Gott bei Stephanus. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal an den Moment seiner Verhaftung, als er vor Gericht geschleppt wird. Da steht Folgendes. Vor Gericht, Gott war mit Stephanus. Sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Ja, der hat sich nicht irgendwie glow in the dark Schmiere ins Gesicht geschmiert. Ja? Oder er war so happy, dass er jetzt festgenommen wird und jetzt werde ich mal hier vor ein Gericht gestellt und ich werde vielleicht sterben. Woo! Ja? Warum strahlt sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels? Ich glaube, weil er gemerkt hat, hey, Gott ist mit mir. Gott ist hier. Hier läuft nichts schief. Hier ist nicht irgendwie eine Sache total schief gelaufen und jetzt muss ich anfangen, geistliche Kampfführung zu machen, damit jetzt wieder der Wille Gottes durchkommt, sondern der steht da, er wird angeklagt, er hört sich Lügen über sich an und er strahlt wie ein Engel. Oder angesichts der Hassgefühle der Juden, als er seine Predigt beendet, der pure Hass, hat schon mal jemand sich vor dich hingestellt, sein Gesicht mit Wut verzerrt und du hast die Zähne knirschen gehört? Ich glaube, ich nicht. Aber Gott war mit Stephanus. Was passiert genau in diesem Moment? Was passiert? Wer weiß es, was in dem Moment passiert? Der Heilige Geist erfüllt Stephanus, okay? Da stehen vielleicht 120 Leute vor ihm und die sind schon bereit, ihn jetzt sofort vor die Stadt zu zerren und zu töten. Ja? Und sie halten sich die Ohren zu, sie schreien, sie knirschen mit den Zähnen. Also ich würde mir die Hose machen und ich würde garantiert in dem Moment nicht unbedingt Gott spüren. Stephanus wird erfüllt vom Heiligen Geist, er guckt nach oben, er sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht Jesus Christus neben Gott stehen. Und dann tut er eine entscheidende Sache und die war keine Dummheit, sondern die war einfach zielführend. Er sagt, was er sieht und das war sein Todesurteil. Im Moment des größten Hasses, als alles überkocht, ist Stephanus in der Lage, wegzugucken von den Menschen, die ihn gleich töten werden, nach oben zu gucken und er hat eine Vision vom Heiligen Geist. Und Stephanus ist auch im Moment seines Todes nicht allein. Sein Tod, Gott ist mit ihm. Stephanus spricht im Moment seines Todes mit seinem Gott. Er spricht zu Jesus Christus und sagt, hey, vergib ihnen diese Sünde. Ich finde es ziemlich heftig, aber ich finde es auch sehr ermutigend. Jesus hat uns nicht in die Welt geschickt, einfach nur wie die Schafe unter die Wölfe, das sagt er ja auch. Er hat uns auch in die Welt geschickt und gesagt, ich bin bei euch. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit. Ich schicke euch unter die Wölfe. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, das mit Kung-Fu-Tritten einen Wolf besiegt? Ich nicht. Aber ich habe schon ziemlich viele Tierfilme gesehen, wo Wölfe irgendwelche Viecher fressen, wo Löwen irgendwelche Viecher fressen, wo Hyänen irgendwelche Viecher fressen. Diese Viecher fressen nie die Wölfe, Hyänen und Löwen. Löwen war es zum Tier. Gott hat uns eine ganz krasse Aufgabe gegeben. unter die Wölfe zu gehen. Und ein viel größeres Versprechen: Ich werde immer bei dir sein. Ich lasse dich nie allein. Stephanus konnte nur aus einem Grund Weltbeweger sein. Er war verliebt in Gott und Gott war mit ihm. Und das hat ihn befähigt, bis zum Ende durchzuhalten. Und das gilt auch für dich und für mich. Wir können nur Weltbeweger sein, wenn und weil Gott mit uns ist. Du willst Weltbeweger sein. Wer kennt das Lied History Maker von Delirious? Als ich so im Teenageralter war, war das gerade total hip, das Lied. Und wenn wir auf Konferenzen gegangen sind, in Gottesdiensten, Jugendgruppe und so weiter, wir haben es immer gesungen. Wir haben immer gedacht, ja, wir werden es reißen für Gott. Ich habe gar nichts gerissen für Gott. Gott hat es täglich gerissen für mich. Deshalb kann ich Weltbeweger sein. Deshalb kannst du Weltbeweger sein. Deshalb können wir als Gemeinde Weltbeweger sein. Nicht, weil wir die hipste und coolste Gemeinde sind und weil wir den Gemeindegrill Lucifer 3000 haben, sondern weil Gott mit uns ist und wir in seiner Kraft bis ans Ende gehen können. Und ganz ehrlich, ich habe mit meinem Freund am Mittwoch drüber gesprochen. Er hat gefragt, ob wir nicht Partner sein wollen in seiner Arbeit. Und er hat mich gefragt, ob wir nicht eine Partnergemeinde für diese entstehende Gemeinde dort vor Ort werden wollen. Und ganz ehrlich, es wäre eine super Idee, da Trips hinzumachen. Die brauchen dringend Menschen, die Englisch unterrichten. Die brauchen dringend Menschen, die medizinische Ausbildung haben. Und auf einmal verschwinden wir hinter dem Bildschirm. Und auf einmal ist die Möglichkeit da. Er hat mir erzählt, dieses Gebiet ist von kurdischen Truppen regiert oder verwaltet. Und wenn man da schnell durch die Checkpoints durch möchte, muss man sich einfach ein Kreuz umhängen. Als Christ kommst du einfach durch, kein Problem. Ich meine, ich müsste mehr machen, weil ich sehe eher aus wie ein ISIS-Kämpfer. Und dann geht man dorthin und man arbeitet dort. Und man kann sich nicht so vorstellen, dass da vor Ort die Christen Verfolgung leiden momentan. Momentan sind die dabei, das Dorf, den Ort zu beschenken, zu segnen. Die Leute sind Apostelgeschichte 2 Menschen. Sie haben Ansehen bei dem Volk. 30 Kilometer ist nicht sehr weit. Und es kann sein, dass man einen Anruf kriegt und dann sofort losfahren muss, um mit dem Leben davon zu kommen. Ich habe mit meinem Freund gesprochen, er hat gesagt, hey, wir überzeugen, wir wollen Leute mitnehmen und sobald Leute sagen, ja, ich komme mit, versuchen wir sie rauszureden. Und wenn sie sich nicht rausreden lassen, wenn sie sich nicht abwimmeln lassen, dann sind sie geeignet zu kommen. Vielleicht bist du morgen noch nicht bedroht, vielleicht bist du in der Woche nicht bedroht, aber vielleicht kommst du mit mir in einem Jahr an diesen Ort gereist und auf einmal kannst du dir nochmal MP3 anhören, was wir heute gehört haben. Und kannst denken, meine Güte, letztes Jahr, da dachte ich mir, das hat mit meinem Leben nichts zu tun, ich werde friedlich sterben im Bett. Und heute ist es für mich Realität. Stephanus war nie allein. Alfred Delp war ein Jesuit, der in Mannheim geboren wurde, der auch im Widerstand gegen Nationalsozialismus gekämpft hat. Und er hat Folgendes gesagt: Gott geht alle Wege mit. Gott geht alle Wege mit. Ich möchte dich einfach einladen heute Morgen, nicht super lässig und super casual, sondern einfach ganz ehrlich und ganz ernst. Ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen, ein Weltbeweger zu sein, nicht nur ein Pflichterfüller. Ich lade dich ein, Gott mehr zu lieben als dein Leben. Gott mehr zu lieben als dein Geld, Gott mehr zu lieben als dein Auto, dein Beruf, deine perfekte Wohnlage, Gott mehr zu lieben als deine Gesundheit, Gott mehr zu lieben als deine Familie, Gott mehr zu lieben als alles auf der Welt. Egal woher du kommst, egal wohin du gehst, Gott geht alle Wege mit.